Ihr seid die Gemeinde, die immer schon vorher klatschen. Das finde ich echt toll. Erlebe ich nicht überall. Ich erhebe jetzt ein bisschen das Durchschnittsalter hier vorne von denen, die hier mitmachen. Und danke euch aber, ihr drei an den Instrumenten und die Larina an der Technik. Ich habe das heute genossen, heute Morgen. Und dann bleibt manchmal eine Sache hängen. Bei mir ist das gerade so. Ja, da bleibt eine Sache hängen. Und das ist dann das Geheimnis des Geistes Gottes. Und ich nehme das von dir auf, Silas, ja, Hoffnung, und möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken. Eines der gängigsten Predigtthemen, das weiß ich, und trotzdem immer wieder notwendig für unser Leben, weil unser Leben lebt davon. Wenn du keine Hoffnung hast, vegetierst du. Du lebst nicht. Das ist einfach nur ein Dahinleben. Ja, ich habe die Woche war ich in einem Seniorenhaus tätig und da habe ich das wieder so live gesehen. Ja, wenn Menschen eigentlich nur so dahin leben, du siehst das an den Haltungen, an den Blicken, wenn es zum Ende geht. Und deswegen vielen Dank heute mal. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch welche in der Gemeinde von euch, die in solchen Arbeiten stehen. Und da ihr Leben investieren, um ein Stück weit an Begegnung und an Freude zu vermitteln oder einfach mit anzupacken und zu helfen. Ein großartiger Dienst an der Stelle. Ist mir neu deutlich geworden. Ja, was ist so Triebfeder für unsere Hoffnung? Was kann es sein? Habe ich neu drüber nachgedacht. Nur zunächst mal sind es Ziele. Ja, wenn du irgendein Ziel hast, wo du sagst, da freue ich mich drauf und das möchte ich gern, das ist Triebfeder. Das wird dich, na, da wirst du dranbleiben. Da merkst du sofort, wenn du da was im Kopf hast, das ist es. Und das schafft dir die Kraft der Hoffnung, daran zu gehen. Es können Menschen sein in deiner Umgebung, die dir diese Hoffnung vermitteln. Es gibt solche Menschen, das ist nicht jeder, aber es gibt so manche, die haben eine Art der Ermutigung. Du, immer wenn du bei denen ankommst, hast du den Eindruck, ah, es tut so gut, das gibt mir Hoffnung, diese Begegnung mit den Menschen. Und vielleicht bist du ja selber so einer. Das ist tatsächlich hoffnungsfördernd, ja. Erfahrungen. Es gibt Erfahrungen, an die du dich gerne erinnerst und du sagst, ja, die können sogar richtig anhaltend sein manchmal. So starke Erfahrungen gewesen. Und du wirst daran erinnert und sagst, ja, das lässt mich hoffen, weiterzumachen, weiterzugehen. Und nicht zuletzt auch Zusagen und Versprechen, die einem Mut machen. Wenn wir an uns Menschen denken, dann müssen wir aber auch ganz nüchtern festhalten, es hängt schon mit der Qualität und der Nähe zu dem Menschen, das hängt ganz eng beieinander, ob ich sehr nah mit dem bin und ihn gut kenne und er sagt mir etwas oder ob der mir eigentlich fremd ist und du da manchmal denkst, naja, wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht. Also, wenn Menschen aus einer tiefen Beziehung heraus zu dir, die etwas sagen und du merkst, das ist wirklich stark, dann weißt du jetzt, wovon ich rede. Und bei Gott ist es ja nicht anders. Bei Gott ist es nicht anders. Wer von Gott noch Ziele hat in seinem Leben und sagt, das ist noch nicht erreicht, der wird sich immer wieder neu anzünden lassen können für dieses Ziel und bleibt am Ball. Und wer die Nähe zu Gott wirklich spürt und neu erkennt und erfährt, der sagt, ja, und deswegen bin ich hier und deswegen bleibe ich hier. Und wenn Gott dann auch Zusagen gibt und uns Erfahrungen machen lässt, die diese Zusagen so richtig unterstreichen, dann ist das etwas sehr, sehr Großartiges. Ich werde, wenn ich darüber nachdenke, sehr, sehr oft an Abraham erinnert, weil er uns auch im Hebräerbrief als Vorbild für Glauben und Hoffnungsträger vermittelt wird. Und ich möchte uns nur noch mal hineinführen, ganz kurz in sein Leben, dass wir wissen, wie er das erfahren hat. Er hat nämlich Zusagen von Gott bekommen. Zwei. So, ihr Bibelwisser, welche? Nee, Sohn gar nicht, sondern das ganz anders. Gott hat gesagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ja. Viele Nachkommen. Erstes Versprechen, Verheißung, Zusage. Zweites, Land. Das war Großgrundbesitzer. Ja? Ja, ich werde dir ein Land schenken und ich will ein großes Volk aus dir machen. Das waren die beiden Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, auf die Abraham sein Leben gelebt hat. Und jetzt machen wir mal was wir bei Abraham machen können, bei unserem Leben noch nicht. Wir gehen ans Ende seines Lebens. Und jetzt müssen wir mal ganz nüchtern sehen, was hat er denn am Ende seines Lebens für ein großes Volk gehabt? Und wie war diese Verheißung in seinem Leben Realität geworden? Was ist da alles passiert? Also Dana hält sich schon immer wieder mal die Luft an, ja? Erstens die Geschichte, dass er sehr, sehr lange warten musste. Als Gott ihn rief, war er 75. Und als Isaak, den Gott im Blick hatte und genau wusste, dass er kommt, kam, war er 100. 25 Jahre. Wartest du da drauf, dass das, was Gott verheißen hat, ein großes Volk irgendwo mal beginnt? Einfach nur mal beginnt. Dass davor schon ganz andere Sachen gelaufen sind, weil Sarah und Abraham so deprimiert waren, dass sie nachgeholfen haben. Das ist, denke ich, bekannt mit dem Ismael. Und dass das genau eine große Tragödie in der Familie hervorgerufen hat, die dauerhaft belastend war, ist auch bekannt. Einfach nur mal wirklich von hinten her sehen, dass man sagt, ja, Gott gibt eine Zusage, Gott gibt eine Verheißung und ich lebe damit. Was hat er denn in den 25 Jahren gemacht? Festgehalten, Gott gesucht, Nähe gesucht, Erfahrung gesucht, schwierige Geschichte und trotzdem dran geblieben. Ist aus Abraham ein Volk geworden? Ja. Gibt's das Volk heute noch? Ja. Hat es alle anderen Völker dieser Erde überlebt? Ja. Das ist das Geheimnis. Selbst da, wo keiner mehr auf Israel etwas gegeben hat, weil es kein Land mehr gab, gab's das Volk. Und es wird es geben, bis Jesus wiederkommt. Hat alle anderen großen Völker überlebt, wird die USA auch überlegen. Ja, gerade so ein Thema. Ja, es ist so. Es wird Deutschland überleben. Das ist das große Geheimnis, aber aus der Sicht des Abrahams, aus der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, hält man mal inne und sagt, das ist schon stark, dran festzuhalten und zum Ende zu sagen, naja, also groß ist da nichts draus geworden bisher. Aber zu sagen, Gott, es ist doch entscheidend, was du sagst, nicht was ich erlebe. Land, eigentlich noch heftiger in meinen Augen. Denn Abraham war bis zu seinem Tod ein Fremder in dem Land. Also wenn der gesagt hätte, ja Gott, jetzt möchte ich aber bitte, ja, jetzt, wie geht's das, wie zeig mir das, lass mich das sehen. Das Einzige, was Abraham am Ende seines Lebens hat, war ein kleines Stück Land. Und dieses hat er sich selbst erworben, als seine Frau nämlich starb. Die Sarah hat er gesagt, ja irgendwo müssen wir das ja beerdigen. Ich kann ja nicht zurückgehen, wo ich mal herkam, da war sowieso kein Bezug mehr. Und dann hat er in Machpala einen Acker gekauft, wo ein paar Bäume drauf standen, so steht es in 1. Mose 23, und da war eine Höhle. Und dann hat er gesagt, das wird der Ort sein, den ich mir erwerbe, wo ich dann auch beerdigt werde. Das war das Land, das Abraham gesehen hat. Und Abraham wird von Gott als Vorbild dargestellt, als einer, der sagt, ich bleibe dran. Ich halte fest an den Verheißungen Gottes. Deswegen dieses Beispiel für Hoffnungsträger sein. Hoffnungsträger sein über dem, was man von Gott hört und wahrnimmt. Ich bin mir ganz sicher, dass Abraham öfter mal die Hoffnung verloren hat. Es werden auch einige Beispiele genannt. Und dass er genau das immer wieder brauchte, dass sich das erneuert hat. Und dass er genau immer wieder das brauchte, dass Gott ihm begegnet hat. Auch das wieder wiederholt hat. Da gibt's so ein paar Geschichten, könnt ihr gern mal spannend nachlesen, wer das möchte. Ich möchte so eine Aussage Gottes, die tatsächlich für dich gilt, heute aussprechen. Es ist doch mal gut, dass man weiß, das verspricht Gott mir. Hat er dem Abraham versprochen. Das verspricht er mir. Es gibt eine Voraussetzung, damit diese Verheißung lebt. Und deswegen ist es Römer 8, Vers 28, das sagt, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, das ist die Voraussetzung, aber für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Den meisten ist dieser Vers bekannt oder in Erinnerung durch Luther-Übersetzung. Ne? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Der Luther hat das, glaube ich, an einer tiefen Überzeugung und Glauben geschrieben. Es ist nochmal gut, dann nachzuforschen im Griechischen, was da steht. Da steht, zum Guten mitwirken wird. Alles, was du erlebst, alles, was du erfährst, wirst zum Guten mitwirken. Gott macht was draus, das verspricht er. Schauen wir uns gleich an. Die Voraussetzung auch einfach nochmal betonen, dann frage ich dich heute Morgen, wenn du möchtest, dass dieser Vers für dein Leben Gültigkeit hat, auch bis zum Ende deines Lebens, dann ist die Frage im Raum, wie liebst du Gott? Wie liebst du Gott? Wie zeigt sich das bei dir gerade? Oder wie zeigt sich's immer wieder? Es sind sicherlich zwei Dinge, die wir immer wieder lesen und die wir auch von Jesus lernen. So hat er Gott geliebt. Das Erste, er hat viel Zeit mit dem Vater im Himmel verbracht. Er hat viel Zeit mit dem Vater im Himmel gebracht. Deswegen hat er eine große Liebe zu Gott gehabt. Das ist bei Menschen so, das ist zu Gott nicht anders. Wenn wir viel Zeit mit dem anderen verbringen, reindenken, wahrnehmen, dann zeigt sich darin Liebe. Und ich glaube, weil es eine Verheißung ist, dass die Verheißung auch damit zusammenhängt. Diese viel Zeit mit Gott zu verbringen, um wieder neu hoffen zu können, egal wo ich gerade drin stecke, du führst da was raus zum Guten hin. Dafür braucht es diese Liebe und diese Zeit. Wenn du die nicht nimmst, sind wir genau an dem Punkt, dann ist es ganz schnell fertig. Dann ist da kaum Vertrauen da drin in diesen Vers. Und das andere, was Jesus vorgelebt hat und was er auch sagt und was Kontext in der Schrift ist, wir können Gottes Liebe vor allem darin zeigen, indem wir ihm gehorchen. Indem wir das tun, was Gott will. Weil genau das kannst nur du tun und kein anderer. Da gibt's keinen anderen. Dein Leben, dein Platz, deine Umgebung kann Gott nur mit dir füllen und mit keinem anderen. Und da möchte er, dass du auf ihn hörst. Sowohl indem du dich leiten lässt, wie du das ausfüllst, als dass du auch ihm gehorsam bist. Und Jesus sagt das immer wieder, wir können Gott keine größere Liebe zeigen. Und Paulus ist da ganz stark, als dass wir ihm gehorchen. Das tun, was er will. Und da merken wir wieder schon nur mit seiner Kraft. Also, wenn wir das von Herzen wollen und wenn wir die Nähe zu Gott suchen, dann soll diese Verheißung gelten. Denen gilt diese Verheißung, dass Gott alle Dinge zum Guten mit hinwirkt. Dass Gott alle Dinge in unserem Leben gebraucht, dass da was zusammenkommt, dass es in seinen Augen gut ist. Ich möchte mit drei Beispielen, die alle erlebt sind, das Ganze vertiefen, diesen Satz. Und das eine habe ich gelesen in einem Erlebnisbuch, war eine Familie unterwegs und die hatten zwei Söhne, kleine Söhne, und die spielten das klassische Spiel, ich bin schneller. Eltern waren hinten im Gespräch und waren auf so einem Feldweg unterwegs und die beiden Söhne rannten vorweg und die Eltern waren so sehr im Gespräch vertieft, dass sie ihre Aufgabe, die sie nun mal haben, vor allem in dem Alter, nämlich darauf zu achten, dass alles mit rechten Dingen bei den Kindern zugeht, ein wenig vernachlässigt hatten. Und da gibt's doch so ein komisches, gibt's doch das Andreaskreuz, kennt ihr das, ja? Ne? Weißt du, Andreas, warum das so heißt? Nee, ich auch nicht. Also das Andreaskreuz, nicht nach dir benannt, nach was anderem, so. Das heißt, Vorsicht, Gleise. Die zwei Jungs rannten auf die Gleise zu, ein Zug kam heran, und es gibt nur Bruchteile von Sekunden, wo du etwas merkst und das war sowas und wo du genau weißt, du kannst nicht mehr eingreifen. Und der eine von den beiden war immer der Schnellere, der wollte auch immer gewinnen, deswegen war er auch unheimlich schnell voran. Sie hatten Rante und es war einfach ersichtlich, der rennt in den Zug. Und der war so drin in seiner Sache, dass der auch nichts gehört und kein, wollte nur Erster sein. Und dann passiert's. Und dann haut's den Kerl so dermaßen auf die Nase, kurz vor den Gleisen, das Knie blutrot, Schmerz, Schrei, Geschrei ohne Ende. Und er ist wütend, weil er hingefallen ist, er hat Schmerzen, weil ihm alles wehtut, er ist stinkesauer und es mischt sich alles und die Eltern sind einfach nur froh, dass der auf die Nase gefallen ist. Es gab schon manche Situationen in deinem Leben und jetzt gibt's den Unterschied, entweder wo wir erkannt haben, dass uns Dinge passiert sind, die wahrlich nicht schön waren, aber wo Gott uns vor viel, viel Schlimmeren bewahrt hat. Und es gab Dinge, wo wir es erkannt haben. Und wo wir es erkannt haben, da lebt dieser Vers. Es ist wahr. Alles, egal was es auch sein mag, kannst du zum Guten mitwirken. Dank Gott auch mal im Stillen für die Momente, wo ihr nicht wisst, dass Gott euch vor etwas bewahrt hat. Dankt Gott mal dafür, wo ihr es nicht wisst, wo ihr heult und wo ihr bis heute sagt, ich verstehe nicht, warum ich da auf die Nase gefallen bin. Gott benutzt unser Leben und führt unser Leben und es geschehen Dinge, die sind für uns schmerzhaft und da schreien wir, sind total verärgert, weil er uns vor etwas bewahrt oder weil er etwas draus machen will. Das ist das erste Beispiel, dass es wahr ist, dass denen, die ihn lieben und ihn auch über den Situationen, wo sie heulen und Schmerzen haben, suchen, sagen, Gott, was ist, trotzdem alle Dinge zum Guten mitwirken. Das zweite Beispiel kommt so aus meinem Leben, das habe ich selbst erlebt vor 2,5 Jahren. Ich bin ein Typ, der tatsächlich gerne nach vorne schaut und ein bisschen visionär veranlagt ist und dem das Freude macht, auch das zu entdecken. Und ich habe etwas erleben müssen in meinem Leben, was existenziell mich so noch nie bestimmt hat. Als wir nämlich hier nach Babenhausen zogen und der Weg von Gott her klar war und das auch nie mehr in Frage stand, das war so klar wie, so wird es sein, haben wir ein Jahr lang, ich verkürze die ganze Geschichte, haben wir ein Jahr lang nach einer Bleibe gesucht. Erst wollte man ein Haus kaufen, dann haben wir gemerkt, Rhein-Main-Gebiet, vergiss es bei deinem Gehalt. Das haben wir irgendwann auch mal verstanden. Dann wollten wir es mieten. Da wir ja 4 Kinder haben, ist das gar nicht so leicht, was zu finden. Und es war Ostern. Und ich weiß noch, dass ich am Ostersonntagmorgen so da stand, sagt so, jetzt sind wir in der Situation, wo ich nie hinkommen wollte, aber so ist es jetzt. Der Umzugswagen ist bestellt. Der Termin ist auch klar, es war der 1. August, 3 Monate später. Wir wissen nur nicht, wohin. Und ich mache nichts mehr. Ich habe das meiner Frau auch gesagt. Ich mache nichts mehr. Es ist alles gemacht. Also, wenn du gerne das Leben so planst, und dann hast du das monatelang alles hinter dir. Du hast jedes Ding erschöpft, alles, was ging. Und es war jetzt kein Spiel, sondern es ist ja das Leben. Und da hängt ja auch eine Existenz dran. Und da hängen 4 Kinder dran, die ja nicht nur klein sind, sondern schon selbst reflektiert sind. Sagen, ja Vater, was ist jetzt? 1 Monat später, also nochmal 4 Wochen später, hat Gott etwas ins Rollen gebracht. Und ich weiß noch, dass wir eine Woche, bevor wir umgezogen sind, zum ersten Mal ins Haus konnten, gemerkt haben, wir müssen da ganz schnell noch was machen und in dieser einen Woche rund um die Uhr noch alles so gemacht haben, dass wir dann halbfertig umgezogen sind. Was ist für mich das Beispiel da zu diesem Vers? Wo ist der Bezug? Dass alle Dinge, die Gott führt, zum Guten mit hinwirken. Es gibt 2 Dinge. Dieses Haus steht 100 Meter von der Gemeinde weg. Und Gott kennt unseren Alltag, den wir jetzt führen und weiß, das war der richtige Platz. Und es war vorher nicht möglich und nicht abzusehen, dass dieses Haus frei wird. Und das Zweite, und das ist noch viel, viel stärker, ich habe gelernt, darauf zu warten, bis Gott seinen Zeitpunkt hat. Und zwar richtig existenziell. Und in der Situation, in der ich mich wieder befinde, ist es nichts anderes. Es ist wieder so dieser Moment, auch in unserer Gemeinde, in unserer Situation, darauf zu warten, welche Zeitpunkte hast du. Wir können planen, wir können reden, machen wir alles. Aber es geht darum, zu glauben, ich möchte Gott lieben und ich möchte einfach warten, wie er die Dinge zum Guten zusammenführt. Darum geht's. Und das Ziel in diesem Vers und in dem Leben dieser Vers, mit dem Leben dieses Verses heißt immer wieder, dass wir sagen, mach das, was du tun kannst. Liebe Gott. Such seine Nähe. Lass die Dinge, geh in die Tiefe mit allem, was da ist. Abraham hat das getan. Bleib da dran. Und dann glaube, dass er daraus etwas Gutes macht. Das ist wohl groß. Und da ist Gott auch groß. Und das letzte Beispiel aus dem Leben möchte ich von einem Mann erzählen. Und das geht noch mal tiefer und das geht noch mal weiter. Während bei dem ersten Beispiel zumindest die Eltern gleich erkannt haben, ja, das war gut, dass das passiert ist, ne? Sonst wäre da was viel Schlimmeres passiert. Während bei dem zweiten Beispiel aus meinem Leben es etwas ist, wo wir erst nach und nach verstanden haben, was Gott da eigentlich mit uns vorhat, kann es sogar sein, dass du in deinem Leben Entscheidungen triffst und das, wofür du dich entscheidest und was du bekennst, nie mehr erleben wirst. Und Gott aber diese Entscheidung nachhaltig segnet, was Gutes draus macht. Nur du selber hast das nie mehr erfahren. Und da ist mir Dietrich Bonhoeffer eingefallen. Dietrich Bonhoeffer war 1934 in den USA. Und er war deswegen da, weil er mit seinem Leben etwas anfangen wollte, weil er von Gott gerufen hat, viel Erfahrung gemacht hat. Und er kriegt einen Brief von einem Seelsorger und Theologen, Karl Barth, der ihn begleitet hat. Und in diesem Brief schreibt Karl Barth rein, Dietrich, wir brauchen dich hier in Deutschland. Er wusste, Dietrich Bonhoeffer, wenn ich nach Deutschland gehe, dann wird es Widerstand zu all dem sein, was da durch Hitler und durch die NSDAP geschieht. Das wird, da werde ich mich gegen, also ich kann nicht anders. Da kann ich nur Nein zu sagen, da muss ich Protest einlegen. Es ist leichter, aus der Entfernung heraus zu sagen, es ist nicht gut, was da läuft, oder mitten reinzugehen. Und Dietrich Bonhoeffer hat da, so wird es aus seiner Biografie her geschrieben, wochenlang, ein halbes, dreiviertel Jahr lang, mit gerungen und hat sich dafür entschieden, 1934, ich gehe nach Deutschland mit all den Folgen, die zum Teil auch bekannt sind, vielleicht kennt der ein oder andere seinen Lebensweg, ich gehe nach Deutschland und hat in diesen Momenten ein Glaubensbekenntnis geschrieben. Und das möchte ich euch gerne lesen. Er hat 1934 geschrieben, bevor er nach Deutschland ging, und das war sein Todesurteil, und er wusste das auch, dass das wahrscheinlich sein Ende ist. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Er nimmt der Römer 8, 28. Dazu braucht er Menschen, die sagen, und ich lasse mir alles, was ich erfahre, zum Besten, er sagt sogar zum Besten, zum Guten mit dienen. wenn ihr ein bisschen ein Gespür habt für einen Menschen, der die Möglichkeit hat, sich fürs Leben zu entscheiden oder für ein Leben, das mit dem Tod endet, mit höchster Wahrscheinlichkeit, und er entscheidet sich für Letzteres, dann merkt ihr, aus welcher Tiefe heraus er das sagt. Und wenn es noch so böse wird, und es wurde, und wenn es noch so extrem wird, Gott kann was daraus machen. Er schreibt weiter, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will. Interessant, Widerstandskraft. Das war Dauerthema danach für ihn. Dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus. Und dann begründet Dietrich Bonhoeffer das auch. Er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Wie oft hast du das in deinem Leben schon erlebt? Kommst in Situationen rein und hast gar nicht die Kraft und die Möglichkeit, jetzt damit umzugehen. Hast nichts dabei im Paket, so nach dem Motto, ja. Gibt sie nicht im Voraus. Und jedes Mal wird wieder deutlich, wie abhängig wir letztlich von Gott sind. Und Dietrich Bonhoeffer hat sich abhängig gemacht und hat gesagt, ich werde das nicht im Voraus bekommen. Aber ich weiß, dass Gott es gibt und mich durchführt. In solch einem Glauben müssten alle Angst vor der Zukunft überwunden sein, sagt er noch. Und dann sagt er ein drittes noch, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten und Stärken. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten und Stärken. Haben oft den Eindruck, ja, wenn du Gott mich gebrauchst mit dem, was ich bin und mit den Gaben, das ist groß. Er sagt hier, es gibt einen viel größeren Gott. Der kann selbst mit unseren Fehlern und Irrtümern und selbst wenn diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, und die hat er getroffen, und wenn das immer richtig ist, dann glaube ich, dass du Gott da auch was draus machst. Das ist nicht vergeblich, es ist dir nicht schwer, damit fertig zu werden. Ich finde das deswegen so besonders stark, weil im Leben von Bonhoeffer es ja so weiterging, dass er zu den Widerstandskämpfern gehörte. Und das, was auch immer der Ratschluss Gottes war, für mich nicht ergründlich. Er tatsächlich in den letzten Tagen des Dritten Reiches umgebracht wurde. Hitler hat nochmal so aus der Hüfte geschossen, die Finsternis hat nochmal Raum bekommen und alle die, die da noch am Leben waren, die wurden kurzerhand kurz vorm Krieg noch erhängt. Und was muss das für Dietrich Bonhoeffer, der ein agiler, sehr intelligenter Mensch war, den Gott gebraucht hat, bedeutet haben, in den letzten Wochen und Monaten seines Lebens allein in der Zelle zu sein, und eigentlich immer nur darauf zu warten, bis es eines Tages so kam, dass die Tür aufgeht und sagt, jetzt ist es soweit. Und dann auch dieser Moment des Sterbens, also wirklich dieses bewusst hingehen und gehängt werden. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Und das auch im Sterben. Und ich glaube, dass Gott aus allem, und wenn es das Böse ist, halt etwas tun kann. Hat Dietrich Bonhoeffer das erlebt? Ich habe manchmal den Eindruck, das eine schon, das andere. Was dieser Mann im Geist Gottes gesprochen hat und bis heute, und Gott schenke das heute Morgen, bis heute Menschenherzen erreicht, ist großartig. Gerade weil er Bonhoeffer diesen Weg gegangen ist. Es ist ein Leidensweg, das ist eine Entscheidung für einen Lebensweg, wo keiner von sich aus gerne macht. Deswegen hat er lange für gebraucht. War er authentisch, ehrlich, da war er wahrhaftig. Und es blieb auch einer bis zum Schluss. hat Gott sich's nicht nehmen zu lassen, das, was er ihm durch seinen Geist geschenkt hat, aufzuschreiben, bis heute zu gebrauchen. Da steckt alles dahinter und ist ein tolles Beispiel für Römer 8, Vers 28. Ich schließe. Liebst du Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft, dann denk dran, Liebe zeigt sich in viel Zeit mit ihm verbringen. Immer wieder ankommen, er bei dir, du bei ihm. Das ist die Liebe. Und Liebe zeigt sich einfach im Gehorsam deines Lebens. Es gibt keinen anderen, der den Platz einnehmen kann, den du hast. Dafür hat Gott keinen anderen. Und der Wille, dass du ihm gefällst, so lebst, wie er das will, in seiner Kraft. Und wenn du das tust, denn das ist das, was du tun kannst, dann gilt dieses Versprechen über deinem Leben, dass Gott aus allem, was da ist, etwas Gutes wirken kann. Und dass Gott das auch tut, da wo du es erkennst, freu dich dran, und da wo du es nicht siehst, glaube es, denn die Verheißung gilt. Vater im Himmel, und dafür danken wir dir, dass dein Wort an dieser Stelle mehr wirkt als alle unsere Gedanken und Gefühle. Aber dass du es verstehst, durch deinen Geist unsere Gedanken und Gefühle abzuholen und uns neu Hoffnung zu geben. Und dann einmal im Himmel komplett zu erkennen, was hier oft noch bruchstückhaft ist, dass es wahr ist. Und dass du Herr bist und dass du aus den schwierigsten, herausfordernden Situationen etwas zu deiner Ehre machst. Gott, wir bitten dich durch deinen Geist, dass du jedem Einzelnen offenbarst, wo er da gerade dran ist, und ihn ermutigst, im Vertrauen auf dich den nächsten Schritt zu gehen. Amen.